Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Wir sind quasi in Mexiko geblieben und sprechen erneut mit einer Freiwilligen vor Ort. Heute geht's darum, wie es ist, wenn man eigentlich in ein ganz anderes Land weltwärts gehen wollte. Wie geht man damit um? Außerdem sprechen wir mit Sandy über ihre Bewerbung und über ihr Projekt in Mexiko, in dem es um Nachhaltigkeit geht. Ich bin verdammt gespannt und freue mich drauf. Hola nach Mexiko, hola Sandy oder guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie geht's dir gerade?
Sehr gut. Ich bin gerade noch ein bisschen am Aufwachen, weil es hier 7.30 Uhr ist und noch relativ früh, aber passt.
Ja, die Zeitverschiebung, das stimmt. Direkt mal zu Beginn. Ich war jetzt noch nie in Mexiko, wie vielleicht auch manche, die uns zuhören. Welches Wort müssten wir alle kennen, wenn man in Mexiko unterwegs ist?
Also es gibt sehr, sehr viele mexikanische Begriffe, muss ich sagen. Und die Mexikaner lieben tatsächlich alles so, was Schimpfwörter sind. Okay. Ist immer, wenn ich irgendwie Mexikaner kennenlerne, ist so eine der ersten Fragen, ja, welche Schimpfwörter hast du schon kennengelernt? Aber tatsächlich, mein Lieblingswort ist sowas wie no mames. Das ist irgendwie so ein Ausspruch, wenn du irgendwie was nicht glaubst oder überrascht bist, sagst du so, no mames.
Nehmen wir dann schon mal mit. Und damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Quick Facts zu dir. Alter 24, kommt aus Hamburg, Bachelor in Gesundheitswissenschaften, Einsatzort Puebla, Entsendeorganisation ist der DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz e.V. Ihre Partnerorganisation vor Ort ist die Casita de Barro. Vielleicht sage ich es falsch, dann verbessere mich. Und ansonsten wäre meine Frage, was wäre dein Hashtag für dein bisheriges Einsatz?
Also es ist sehr gut ausgesprochen und mein Hashtag für meinen derzeitigen Einsatz wäre Learning by Doing, würde ich sagen, weil das eigentlich einen Weltwärtsdienst oder Freiwilligendienst im Generellen ganz gut beschreibt und ich einfach das Gefühl habe, ich mache sehr viel auf der Arbeit, was ich vorher noch nicht gemacht habe und ich lerne es einfach beim Tun.
Sehr gut, darüber reden wir auf jeden Fall noch im weiteren Verlauf. Wir starten aber mal ganz, ganz, ganz am Anfang. Du bist ja weltwärts gegangen nach deinem Bachelorstudiengang. Wieso überhaupt weltwärts, aber wieso auch dann nach deinem Bachelorstudiengang?
Also ich war tatsächlich vor meinem Studium auch schon mal im Ausland. Ich war 8 Monate in Neuseeland und habe da Work and Travel gemacht. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, einfach irgendwie mal rauszukommen. Allerdings war es halt nicht im sozialen Bereich. Es war mehr so ein bisschen rumreisen und mal im Supermarkt arbeiten. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich das Leben dort vor Ort so wirklich für ein Jahr kennengelernt habe und mir da irgendwie ein Umfeld aufgebaut habe. Bei mir war auch so ein bisschen der Grund, dass ich mir noch nicht so sicher war, in welchen Master ich machen möchte, also in welchem Bereich ich da gehen möchte. Und es war jetzt so ein Jahr irgendwie mir nochmal Zeit zu nehmen und genau zu überlegen, in welche Richtung es denn jetzt später tatsächlich gehen soll. Und vielleicht auch nochmal in einem anderen Bereich irgendwie einen Einblick zu gewinnen.
Ja, verstehe ich. Wie bist du vorgegangen dann, als du gesagt hast, okay, ich gehe weltwärts? Wie hast du dich beworben? Wann hast du dich beworben?
Also genau, ich habe im Internet einfach ein bisschen recherchiert, weil ich, wie gesagt, wusste, ich möchte gerne nach Lateinamerika. Habe ich bewusst nach Projekten geschaut, die halt irgendwie in lateinamerikanischen Ländern umgesetzt werden. Ich war dann auch auf der Website von Weltwärts selbst, wo sehr viele Projekte von verschiedenen Organisationen aufgelistet sind. Und dort habe ich dann geschaut, welche Organisation es gibt und bin ich auch auf den DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz gestoßen und habe mir dort die Projekte angeschaut und die haben mich irgendwie sehr angesprochen und genau, also einfach durch ein bisschen Internetrecherche.
Wann hast du begonnen, dich zu bewerben?
Das war so Ende des Jahres vor meiner Ausreise, also Ende 2021 war das dann so. Im Dezember hatte ich, glaube ich, mein Bewerbungsgespräch beim DRK und genau.
Okay, also so irgendwas zwischen 8, 9, 10 Monate vorher hast du quasi dich beworben. Ja, das ist, glaube ich, spannend für viele, weil wann man sich bei Weltwärts überhaupt bewerben muss, das unterscheidet sich aber tatsächlich von Organisation zu Organisation. Mal ist Bewerbungsphase kürzer, mal länger. Viele Bewerbungsphasen beginnen circa ein Jahr vor der Ausreise, also so rund um September und Oktober. Deine Organisation, der DRK Badisches Rotes Kreuz, nimmt aber auch zum Beispiel fortlaufend noch Bewerbung an. Hast du dich damals nur beim DRK beworben oder hattest du noch andere Organisationen in der Auswahl?
Ich hatte mich tatsächlich auch noch bei anderen Organisationen beworben. Ich glaube, ich hatte mir 3 wirklich genauer angeschaut und war dann bei 2 auch beim Online-Bewerbungstag mit dabei. Aber beim DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz hatte ich einfach so das beste Gefühl und ich hatte das Gefühl, da hat auch die Kommunikation mit der Organisation einfach am besten geklappt.
Hättest du einen Tipp für neue Freiwillige? Vielleicht bewerben sich gerade ja noch Leute drauf, wo du sagst, das würde ich euch mitgeben, entweder für die Bewerbung selber oder für die Kennenlerntage oder so?
Also ich würde mir einfach selber überlegen, okay, in welchem Bereich möchte ich gerne arbeiten oder was passt am besten für mich? Oder vielleicht auch in welches Land möchte ich gehen? und irgendwie mir selber schon überlegen, okay, bewusst, wo möchte ich mich bewerben, weil für mich war es am Anfang auch super schwer, bei so viel Auswahl irgendwie zu sagen, okay, das und das möchte ich machen. Aber wenn man das für sich selbst so ein bisschen überlegt und hinstellt und sich auch im Kopf setzt, hey, das möchte ich jetzt machen, dann kann man das bei der Bewerbung auch irgendwie so rüberbringen und seine Gründe nennen oder seine Motivation für den Weltwärtsdienst. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich dem bewusst zu werden und das dann auch am Ende irgendwie so vermitteln zu können.
War bei dir auch Sprache so ein Thema, oder?
Das war für mich auch ein ziemlich großes Thema tatsächlich, weil ich habe in der Schule zum Beispiel Französisch gelernt, aber mit Französisch hatte ich irgendwie nie so diese Connection aufgebaut. Und Spanisch hat mir von vornherein immer viel besser gefallen. In meiner Schule wurde es nur nicht angeboten. Und irgendwie war das immer noch so eine Motivation, ich will nochmal Spanisch lernen. Und wie lernt man es besser, als wirklich in das Land zu reisen und es dort vor Ort irgendwie praktisch zu erlernen? Und deswegen war es auch mit einer Motivation für mich.
Als du dann sozusagen deine Organisation hattest, hattest du dich ja eigentlich auf ein Projekt in Peru beworben. Aber aus verschiedenen Gründen konnte man nicht mehr in das Projekt gehen. Stattdessen wurde dir dein jetziges Projekt in Mexiko dann angeboten. Wie war das Gefühl für dich? Also ich meine, man hatte dann so das Gefühl ja wahrscheinlich so, yay, ich habe es geschafft und okay, jetzt geht's ins Ausland und dann wird einem gesagt, aber nicht nach Peru.
Ja, genau. Also als ich die E-Mail bekommen habe, dass ich leider nicht in das Projekt ausreisen kann, das war, glaube ich, so ein Monat nach meiner Bewerbung, war ich erstmal wirklich niedergeschlagen, muss ich sagen, weil es irgendwie so das Projekt war, weshalb ich mich auch für die Organisation entschieden hatte und irgendwie so mein Herzensprojekt, weil es auch was mit meinem Studiengang zu tun hatte, so. Aber ich habe mich dann irgendwie noch mal ein paar Tage auseinandergesetzt mit den anderen Projekten und mir auch mehr darüber durchgelesen, weil ich finde, manchmal in den Projektbeschreibungen kommt es nicht so richtig rüber, was das Projekt eigentlich macht. Und ich hatte dann auch noch mal mit der Koordinatorin telefoniert, was mir wirklich sehr viel geholfen hat. Also ich finde, immer wenn man irgendwelche Zweifel hat oder so, es hilft wirklich irgendwie Fragen zu stellen und mit den Leuten drüber zu sprechen und sich die verschiedenen Optionen anzuschauen. Und dann habe ich festgestellt, dass das Projekt Casita de Barro eigentlich auch so das ist, was ich gerne machen wollte, so im Nachhaltigkeitsbereich irgendwie Erfahrungen sammeln oder so also mich mit nachhaltigen Lebensweisen auseinandersetzen, weil ich das einfach super spannend und wichtig finde, das Thema. Und genauso war ich dann letztendlich doch zufrieden mit der Projektauswahl, die noch zur Verfügung stand.
Hast du denn in den Momenten, in diesen vielleicht auch 2 Tagen des Zweifels, überlegt man, ich wollte eigentlich nach Peru, lasse ich es jetzt komplett, wechsle ich die Organisation, mache ich vielleicht gar keinen Weltwert, sondern einen anderen Freiwilligendienst?
Ja, der Gedanke war da. Also ich muss sagen, ich hatte auch das Gefühl, es gab irgendwie noch mehr Hindernisse, die irgendwie im Weg standen, diesen Weltwärtsdienst jetzt wirklich zu machen, abgesehen von dieser Projektabsage. Aber dadurch, dass ich mir das schon von Anfang an oder irgendwie so im ersten Jahr des Studiums gesagt hatte, hey, ich will noch mal weltwärts gehen, ich will noch mal raus, war das für mich dann doch gar nicht so die Frage, es nicht zu machen. Und deswegen hatte ich mich dann letztendlich entschieden, bei der Organisation zu bleiben.
Ja, du bist ja auch ein Kopfmensch, hast du mir erzählt, denkst viel über dich nach, aber auch vielleicht, was andere Menschen irgendwie denken. War das jetzt hier in dem Fall dann ein Vor- oder ein Nachteil eher?
Na, so eine Mischung aus Vor- und Nachteil. Also ich glaube, wenn man viel nachdenkt, regt es auch dazu an, viel zu analysieren. Und das kann auch in einigen Momenten sehr hilfreich sein. Insofern ja, ein bisschen geholfen hat es dann in dem Fall schon.
Und ich glaube ja auch tatsächlich, wäre man so ein reiner Bauchmensch gewesen, hättest du ja wahrscheinlich in der ersten Sekunde gesagt, okay, nein, stopp, diese Organisation ist raus, ich suche mir was anderes. Und so hast du drüber nachgedacht und hast dann ja doch noch ein Projekt gefunden, was irgendwie passt und musst es nicht mehr im kompletten Bewerbungsprozess auch durchgehen.
Richtig.
Ich erinnere mich tatsächlich auch bei mir damals. Ich hatte mich bei mehreren beworben und war bei 2 in der engeren Auswahl. Und die einen hatten gesagt, wir können dich leider nicht in das Land schicken, weil du schwul bist, aber wir würden dir ein Projekt auf den Philippinen anbieten. Und bei mir war das so, ich wollte auf den afrikanischen Kontinent. Und ja, dann war irgendwie damit bei mir tatsächlich damals klar, da hat mein Bauch sofort gesagt, nee. Und bin ich mit der Organisation tatsächlich auch nicht gegangen, obwohl jetzt auch noch kein anderer Platz sicher war. Genau, also von daher so ein bisschen konnte ich mich in deine Situation reinversetzen. Bei Mexiko, das hatten wir in der letzten Folge und in dem letzten Gespräch mit Ada auch schon, gibt es immer ja wieder, kommt da auch so stereotypisch sofort das Thema Sicherheit auf. War das bei dir auch in der Frage, bin ich bereit, von Peru auf Mexiko zu wechseln, Thema?
Also ich muss sagen, ich glaube, im Sicherheitsaspekt gibt es zwischen Mexiko und Peru zurzeit wirklich gar nicht so krass die Unterschiede. Und für meinen Vater war es zum Beispiel so, oh Gott, nee, warum gehst du nach Mexiko, viel zu gefährlich? Ja, für mich war es tatsächlich gar nicht so das Thema, weil ich hatte zum Beispiel auch früher schon eine Freundin, die halt Mexikanerin ist und hatte dadurch schon ein bisschen Kontakt zur mexikanischen Kultur. Und dadurch, dass ich wusste, okay, wir fahren hier auch in einen Ort, der eigentlich als relativ sicher gilt, so, war Sicherheit für mich jetzt kein Punkt, wo ich sagen würde, hey, deswegen würde ich jetzt nicht in das Land reisen.
Spannend, dass du deinen Vater gerade erwähnst. Wir wollten nämlich von Anke Tubin, der Referentin bei deiner Entsenderorganisation, wissen, wie sie als Organisation denn mit dem Thema Sicherheit so umgehen und welche Fragen sie dazu erreichen. Und da hat sie auch erzählt, dass insbesondere ja die Eltern eben verständlicherweise immer wieder Fragen zum Thema Sicherheit haben. Aber hören wir doch mal selbst einmal kurz rein, was Anke Tubin uns erzählt.
Hallo, mein Name ist Anke Tubin und ich bin Referentin für internationale Freiwilligendienste beim DRK Landesverband Badisches Rotes Kreuz e.V. in Freiburg. Wir entsenden jedes Jahr so 25 bis 30 Freiwillige nach Peru und Mexiko. Und gerade wenn es um Mexiko geht, erreichen mich oft Fragen zum Thema Sicherheit, auch insbesondere von Eltern. Da kann ich dann antworten, dass die Eltern froh sein können, dass sich ihre Kinder für einen Weltwärtsfreiwilligendienst entschieden haben. Denn da ist der große Vorteil, dass das alles mit zertifizierten Organisationen sind, so wie wir eben auch, und die da eben die Freiwilligen begleiten und falls dann irgendwas passieren sollte, natürlich dann auch gleich in Notsituationen da sind. Wir haben natürlich auch einen Notfallplan, der dann eben greift. Die Freiwilligen kriegen Adressen und Kontakte an die Hand, an denen sie sich im Notfall wenden sollen. Wir müssen natürlich auch informiert werden, damit wir handeln können. Genau, dann ist es so, sind wir Teil der FIT-Versicherung. Dort gibt es eine 24-Stunden-Hotline, sowohl für medizinische Notfälle als auch für psychische, also Krisen, psychisch-soziale Krisen. Dann, bei uns ist vielleicht noch die Besonderheit, dass wir auch einen Koordinator, Mentor vor Ort haben, der von uns als Honorarkraft angestellt ist, der die Freiwilligen dann auch abholt, Einführungstage mit denen macht und auch dann eben, wenn Probleme vor Ort bestehen, als Ansprechpartner dort eben installiert ist. Und auch deutschsprachig ist sogar. Dann ist das Thema Sicherheit natürlich auch schon Teil der Vorbereitungsseminare, also dass wir dort auch nochmal auf besondere Sicherheitsregeln vor Ort hinweisen. Die kann man zum Beispiel auch auf den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes zu den jeweiligen Ländern sehen und lesen. Das hört sich dann immer ziemlich viel auf einmal an und ist auch ziemlich erschlagend erstmal, was man alles bedenken soll, aber das lässt sich eigentlich im Alltag gut integrieren, beziehungsweise ist es das, was die Leute vor Ort eben auch machen. Das ist dann auch keine Gängelung, wenn dann die Gastfamilie fragt, wo man hingeht und wann man wiederkommt, sondern es ist einfach deren Sicherheitsmaßnahmen, die sie auch im Alltag unternehmen. Da sind die Freiwilligen sehr daran gehalten, sich an eben diese besonderen Sicherheitseinweisungen vor Ort eben auch zu halten. Das ist dann eben vielleicht eine Einschränkung, aber es ist eben auch nur für dieses Jahr und soll eben vor allen Dingen ihre Sicherheit garantieren und gewährleisten. Generell entsenden wir sowieso nur, wenn wir die Lage vor Ort für sicher halten. Ja, und dann natürlich, wenn es dann noch ganz spezielle Fragen gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit, bei mir direkt dann auch mal nachzufragen oder sich zu informieren oder auch bei unseren Koordinatorin, in Mexiko ist ein Koordinator, sich bei dem dann nochmal zu melden und auch nochmal nachzufragen, wie es dann jetzt genau aussieht oder zu speziellen Fragen.
Das war jetzt gerade Anke Tubin von deiner Entsenderorganisation und sie hat ja erzählt, dass es gewisse Regeln gibt, an die sich Freiwillige auch halten sollten. Wie ist es denn, seitdem du jetzt in Mexiko bist? Ist Sicherheit da immer noch so ein Thema?
Also ein bisschen Thema ist es tatsächlich, es gibt zum Beispiel Orte oder bestimmte Staaten, die wir nicht besuchen dürfen oder auf jeden Fall nur mit der Gastfamilie, wenn überhaupt. Und vor allen Dingen im Norden, also im nördlichen Bereich, gilt halt als viel unsicherer als zum Beispiel jetzt Puebla, wo ich gerade bin. Und auch meine Gastmutter zum Beispiel, die macht sich dann schon Sorgen, wenn ich abends irgendwie mit Freunden unterwegs bin und dann zum Beispiel mit Uber nach Hause fahren müsste. Also in dem Fall ist es dann schon Thema. Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf die Gastfamilie drauf an. Aber im Generellen sollte man jetzt zum Beispiel nicht nachts alleine durch die Straßen laufen oder sowas. Also es gibt schon Sachen oder Regeln, an die man sich halten sollte oder muss. Aber so im Generellen, ich kann jetzt mittlerweile auch, wenn es jetzt gerade 8 ist und schon dunkel, am Anfang bin ich im Dunkeln halt nie allein unterwegs gewesen. Mittlerweile kann ich auch mal alleine mit dem Fahrrad irgendwie ein paar Minuten nach Hause fahren. Wir hatten im Dezember jetzt auch so eine kleine Informationsveranstaltung im Konsulat in Mexiko-Stadt zum Thema Sicherheit. Und da haben wir auch verschiedene Apps zum Beispiel empfohlen bekommen oder was wir machen können in Notsituationen oder wie wir uns am besten verhalten in bestimmten Situationen oder auch generell im Alltag. Und unser Betreuer hier vor Ort ist auch sehr besorgt um uns. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie in Urlaub fahren mit Freunden oder so, achtet auch darauf, dass wir ihm sagen, wo wir hinfahren, dass wir den Standort schicken und all sowas. Also ich fühle mich hier in dem Punkt schon sehr gut betreut.
Zusätzlich zum anderen Land, also wenn wir jetzt wieder so auf diesen Wechsel bei dir im Projekt kamen, ist das Projekt ja, hatte auch einen leicht anderen Fokus. Vorher einem sozial ausgerichteten Projekt geht's jetzt, hast du vorhin ja auch schon mal erzählt, ein bisschen mehr um Nachhaltigkeit, obwohl du dir, hast du auch am Anfang schon mal erzählt, eigentlich dieses Soziale ja auch gewünscht hast. War das ein Problem für dich oder hast du eigentlich schnell dann festgestellt, beide Themen ganz spannend?
Also ich muss sagen, so der Sinn des Projektes, in dem ich jetzt arbeite, ist einfach super sozial. Also so das Ziel, das das Projekt hat. Und am Anfang, muss ich sagen, war es schon so ein bisschen so, hey, ich hätte gedacht, ich arbeite schon direkt mehr mit den Dorfbewohnern irgendwie zusammen. Ich war relativ viel auf dem Grundstück und da halt im Bereich Agrikultur beschäftigt und hatte da jetzt nicht so den Kontakt zu den Dorfbewohnern. Aber ich hatte sehr viele Studierende, die zum Helfen kommen im Projekt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also der soziale Kontakt ist eigentlich schon durchgängig da. Wir haben auch viele Projekttreffen oder so, oder Treffen mit Partnern. Und da durfte ich auch immer mit begleiten. Und mittlerweile habe ich auch mein eigenes kleines Projekt in der Schule, wo ich halt mit den Kindern zusammenarbeite. Und insofern denke ich schon, auch wenn es im Bereich Nachhaltigkeit ist oder nachhaltige Anbauweisen, dass ich da den sozialen Kontakt habe und auch diesen sozialen Sinn hinter dem Projekt.
Und gut zu wissen, der Einsatzplatz von dir, der ist tatsächlich für den neuen Jahrgang noch gar nicht besetzt. Und es gibt sogar noch einen zweiten dieses Jahr. Also alle, die uns zuhören, ihr könnt euch jetzt noch bewerben auf genau die Stelle und später reden wir noch mal ein bisschen detaillierter auf jeden Fall über Sandys Projekt. Falls ihr interessiert seid, dann schaut mal vorbei auf drk-baden-freiwilligendienste.de. Ja, und für dich war dann irgendwann klar, du gehst nach Mexiko. Hast du dich dann auch vor Ort die ganze Zeit mit der Entscheidung wohlgefühlt oder hat man dann schon nochmal zurückgedacht irgendwann und gedacht, ach, Peru?
Ja, also ich glaube, es gibt immer mal Momente, egal wo man ist, in dem irgendwas schief läuft oder man einen Moment mal irgendwie unzufrieden ist, wie es läuft oder denkt, hey, vielleicht wäre es jetzt woanders eigentlich besser gewesen. Und ja, ich hatte vielleicht auch ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, okay, wie wäre es in Peru gewesen? Hätte ich da andere Erfahrungen gemacht? Aber ich muss sagen, so insgesamt bin ich sehr zufrieden in Mexiko und freue mich auch, in dem Projekt arbeiten zu können. Und ich glaube auch, irgendwie ist es so ein bisschen so ein kleiner Gedanke, dass alles passiert für einen Grund. Und ich denke, es wird einen Grund gehabt haben, dass ich nicht nach Peru gekommen bin und jetzt hier in Mexiko bin.
Wenn man dann irgendwann ein Projekt hat, eine Organisation hat, dann bitten einen die Organisation ja tatsächlich oft auch darum, die Organisation ein bisschen zu unterstützen, eventuell ein paar Gelder zusammenzusammeln. Das ist zwar keine Pflicht, aber natürlich für die Organisation ganz hilfreich. Wie bist du da vorgegangen?
Also einem wird am Anfang zum Beispiel auch bei den Kennenlerngesprächen und so auch gesagt, wie man am besten vorgeht und was man alles machen kann. Also zum Beispiel bei Freunden, Verwandten fragen, irgendwie Flyer erstellen, Stiftungen anschreiben, Kindergeld spenden. Also es werden einem verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die man machen könnte. Also ich habe generell selbst neben dem Studium gearbeitet und da habe ich dann angefangen zu sparen, um selber meinen Teil leisten zu können. Außerdem habe ich bei Freunden und Verwandten Familie angefragt. Meine Familie hat lieberweise auch in dem Freundeskreis ein bisschen Werbung gemacht für meinen Auslandsaufenthalt. Ich hatte noch Stiftungen angeschrieben, tatsächlich, die irgendwie im Umweltbereich tätig sind oder halt Projekte im Umweltbereich finanzieren und habe da eine Stiftung gefunden, die auch auf ihrer Website stehen hatte, dass sie tatsächlich Freiwilligendienste fördern. Und die hatte ich einfach angeschrieben und die haben mir tatsächlich ihre Förderung zugesagt. Und ich schreibe jetzt für ihre Website ab und zu Berichte über meinen Freiwilligendienst und dafür spenden sie mir halt eine bestimmte Summe monatlich. Und damit konnte ich, glaube ich, fast schon die Hälfte meines Förderkreises decken.
Das finde ich tatsächlich spannend, weil das hatten wir bis jetzt noch nie. Sehr gut. Darf ich fragen, welche Stiftung das ist? Dann, die kann man ja hier direkt bewerben quasi.
Ja, genau. Das ist die Pienza Umweltstiftung. Die sitzt in Wiesbaden. Ist tatsächlich sehr klein. Ist von einem Pärchen gegründet. Und genau, super lieb und machen eine tolle Arbeit. Also lohnt sich auch auf der Website oder auf Instagram mal vorbeizuschauen. Vielen lieben Dank an der Stelle.
Deine Mitfreiwilligen haben sicherlich ja auch spannende Sachen gemacht. Weißt du da, wie die Geld gesammelt haben?
Ja, also eine hat zum Beispiel bei ihr auf dem Schulfest irgendwie einen kleinen Stand gemacht, an dem sie über ihren Freiwilligendienst berichtet hat und vielleicht auch kleine selbstgemachte Armen oder kleinen selbstgemachten Schmuck verkauft hat. Andere haben in ihrem Verein nach Unterstützung gefragt oder wenn sie irgendwie ehrenamtlich tätig sind dort im Verein. Andere spenden einfach ihr Kindergeld tatsächlich, was den Förderkreis genau deckt. Und genau, es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Cool. Und zur Flyer-Erstellung kann ich mal aus meiner privaten Arbeit sagen, da gibt es unendlich viele tolle Tools im Internet, wo ihr das kostenlos machen könnt. Und es sieht sofort toll aus. Aber wir zwei haben jetzt, glaube ich, genug über die Zeit vor Mexiko gesprochen. Lass uns ins Land einreisen. Wie wurdest du da begrüßt, als du angekommen bist?
Super herzlich, würde ich sagen. Also ich wurde direkt von allen sehr, sehr freundlich empfangen. Und irgendwie, ich muss sagen, die Mexikaner sind an sich einfach super gastfreundlich und ich glaube vor allem auch Leuten aus anderen Ländern sehr offen gegenüber. Das ist so meine Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Ja, ich wurde einfach super lieb aufgenommen.
Und wie lebst du jetzt vor Ort? Also es gibt ja bei Weltwärts verschiedene Möglichkeiten, eigene Wohnung, Freiwilligen-WG, Gastfamilie. Wie bist du vor Ort untergekommen?
Bei mir ist es jetzt tatsächlich so eine kleine Mischung. Also es ist eigentlich wie eine Gastfamilie. Ich wohne bei einer Frau und ihrem 21-jährigen Sohn mit. Aber dadurch, dass sie das Zimmer, in dem ich jetzt gerade wohne, normalerweise als Airbnb vermietet, gibt es jetzt diese kleine Abmachung, dass ich hier wohne, aber zum Beispiel mein Essen selber kaufe. Also für mein Essen und so meine Verpflegung bin ich selber verantwortlich. Allerdings bekomme ich da auch wiederum Geld von meiner Organisation, um mir das Essen kaufen zu können. Und sonst mache ich aber auch sehr viel mit denen zusammen. Also ich gehe zum Beispiel auch zum Tanzunterricht zusammen mit der Mutter und dem Sohn. Wir waren auch schon zusammen im Urlaub. Also eigentlich ist es wie eine Gastfamilie, nur tatsächlich noch mit ein bisschen mehr kleinen Freiheiten.
Okay, ist ja vielleicht eine ganz spannende Mischung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich ist es jetzt gerade so, wie es ist, perfekt. Es war super gut, irgendwie diesen Halt zu haben. Sie können mir was zeigen, sie können mir irgendwie Tipps geben, wenn ich Hilfe brauche oder können mich auch irgendwo mit hinnehmen und die Orte zeigen. Insofern, ich finde, es hat immer Vorteile, wenn man irgendwie in einer Gastfamilie wohnt oder zumindest mit Einheimischen zusammen.
Es hilft, glaube ich, vor allem so in diesen ersten Wochen, wo man vielleicht noch keine Freunde hat, wo man gerade so auf der Arbeit noch in der Findungsphase ist. Ich glaube, gerade da ist es ganz gut, abends nicht alleine in der Wohnung zu sitzen.
Und halt auch, um die Umgebung kennenlernen zu können und zu wissen, hey, das und das kann ich machen oder da und da sollte ich lieber aufpassen, um einfach so auch schauen zu können, okay, so kann ich mich bewegen, um am Anfang nicht irgendwie alleine dazustehen und nicht zu wissen, so, hey, wie läuft hier alles?
Gleich sprechen wir auch noch ein bisschen mehr über dein Nachhaltigkeitsprojekt und deine eigenen Ideen, die du da umsetzt. Vorher kommen wir aber zur weltberühmten Kategorie.
Die drei schnellen Fragen.
Stadt oder Land?
Land.
Wenn Weltwärts ein Gericht wäre, was wäre es?
Oh, ich würde sagen, etwas, was sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen hat und irgendwie eine kleine Geschmacksexplosion in dir auslöst.
Also ich glaube, so schnell kam noch nie eine Antwort auf diese Frage. Du hast deinen Koffer nach Mexiko gepackt. Was darf nie auf einer Reise bei dir fehlen?
Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, mein Handy, wenn man das halt zur Kommunikation benutzt, zum Fotos machen, zum Erinnerung behalten, insofern, ja.
Und das waren die drei schnellen Fragen. Lass uns über dein Projekt reden. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Was macht ihr vor Ort?
Genau, also das Projekt dreht sich generell darum, irgendwie nachhaltige Lebensweisen zu finden und die sozusagen als beispielhaft umzusetzen für die Dorfbewohner vor Ort. Es ist so, ich arbeite in einem Dorf, das heißt San Jerónimo Tequanipan. Und das ist stark von Marginalisierung betroffen und von Abwanderung. Und das Ziel der Organisation ist es, irgendwie dem entgegenzuwirken, indem sie irgendwie die Lebensqualität oder Weisen finden, um die Lebensqualität der Dorfbewohner zu verbessern. Und das versuchen sie halt unter anderem, indem sie den Menschen vor Ort zeigen, hey, so und so kannst du nachhaltig leben, mit einem guten Lebensstandard und irgendwie auch so diese Wertschätzung von den Ressourcen wieder zu beleben und auch das kulturelle Erbe wieder zu beleben.
Spannendes Projekt auf jeden Fall. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also wie können wir uns den vorstellen?
Genau, also oft komme ich halt morgens an und dann geht's erstmal daran, die Pflanzen zu gießen und dann irgendwie einfach alles das, was gerade so anfällt, irgendwie die Pflege der Beete oder auch viel in der Biokonstruktion im Moment. Also wir sind gerade dabei, ein Labor auf dem Grundstück zu erbauen, aber halt mit in der Biokonstruktion. Und zum Beispiel sind wir jetzt auch dabei, mehr Bäume auf dem Grundstück pflanzen zu wollen. Es soll so ein Bosque Comestible werden, also mit Fruchtbäumen. Und da ist halt auch viel Arbeit irgendwie mit Löcher ausgraben, weil die Erde zum Beispiel in dem Bereich, weil es halt ein Vulkangebiet ist, super hart ist. Ich weiß nicht, irgendwie fällt jeden Tag immer relativ viel an, was dann irgendwie erledigt werden muss. Und am Ende des Tages weiß man manchmal gar nicht, hey, was habe ich heute eigentlich gemacht? Aber genug Arbeit gibt's auf jeden Fall. Und zwischendurch, im Moment habe ich ja auch mit meinem eigenen Projekt dann irgendwie nochmal Planungstreffen sozusagen mit den Mädels, mit denen ich das zusammen umsetze. Oder andere Meetings mit meinen Chefs, um die Woche zu planen und genau.
Ja, über dein eigenes Projekt müssen wir gleich auf jeden Fall noch reden. Bei der ganzen Arbeit, die du machst, du hast gerade sehr viele, auch komplexere Sachen erzählt. Habt ihr da vor Ort ArchitektInnen, die aus Mexiko, die euch dabei unterstützen? Oder wie kriegt ihr überhaupt das ganze Wissen?
Genau, also ich glaube, das Wissen kommt zum einen halt irgendwie aus dem Netzwerk, das sich die Organisation aufgebaut hat. Also viele Kooperationspartner, die mit einem dann das Wissen teilen. Meine Chefs sind halt jetzt in diesem Bereich seit 13 Jahren tätig und da hat sich natürlich dann auch viel Wissen angesammelt. Tatsächlich kommen aber die Studierenden, die von der Universität kommen, um bei uns zu arbeiten, studieren zum Beispiel auch Architektur und können dann helfen bei der Planung der Gebäude oder sowas. Also in Mexiko ist es tatsächlich Pflicht, ein Social Service zu machen während des Studiums in einer sozialen Organisation. Und die setzen bei uns dann auch verschiedene Projekte um und helfen dann.
Du hast ja vorhin auch den Hashtag Learning by Doing gesagt. Das heißt, für dich ist es wahrscheinlich auch alles neu und du musst dir auch dein ganzes Wissen so von rechts und links dann aneignen, oder?
Ja, genau. Also ich muss sagen, so der Bereich Agrikultur, es ist halt einfach kein einfaches Arbeitsgebiet so. Also es kostet sehr viel Kraft, körperliche Kraft, aber es ist auch einfach sehr viel Wissen. So, weil es ist nicht so, okay, ich setze mal ein paar Samen rein und dann wächst das so von alleine. Also es ist wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden. Und wie gesagt, eigentlich auch sehr viel Hintergrundwissen nötig. Und ich hatte, als ich angekommen bin, halt so gut wie kein Hintergrundwissen in dem Bereich, muss ich auch sagen. Insofern ist vieles auch einfach, hey, ich setze mich dann zu Hause nochmal hin und lese ein paar Sachen nach oder frage auf der Arbeit nach Informationen, wo ich irgendwie nachschauen kann, um mir mehr Wissen anzueignen.
Wie ist das so für dich? Ist das eine Arbeit, wo du sagst, okay, das mag ich so, Learning by Doing? Oder ja, sagst du für dich so, na, ich wäre schon lieber mit Wissen angekommen?
Also ich würde sagen, es wäre schon gut gewesen, irgendwie von vornherein so ein bisschen Vorwissen zu haben. Aber andererseits merke ich halt auch hier, oder es ist irgendwie eine gute Lernaufgabe zu sehen, okay, ich versuche es jetzt und irgendwie wird mir die Natur oder was auch immer halt schon zeigen, wie es funktioniert und wie nicht. Und dadurch kann ich dann auch lernen. Insofern, ich glaube, so eine Mischung ist ganz gut. Also natürlich ist es immer gut, schon Vorwissen zu haben, aber so funktioniert es halt auch irgendwie. Und ich glaube, diese Erfahrung zu haben, hey, irgendwie klappt das trotzdem, ist auch sehr wertvoll.
Das stimmt. Und dein angebrachtes Wissen, das hast du ja auch gerade schon erwähnt, gibst du jetzt ja quasi weiter in deinem eigenen Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
Genau, das Projekt besteht jetzt aus 10 Unterrichtseinheiten, die wir in der Schule umsetzen erstmal. Da geht es dann so ein bisschen um Gesundheit auch, weil ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und wollte auch ein bisschen was aus meinem Studienbereich mit reinbringen. Geht so ein bisschen um Gesundheit und Umwelt, also welchen Einfluss die Umwelt auf meine Gesundheit hat. Zum Beispiel auch um Ernährungsthemen. Jetzt diese Woche haben wir eine Unterrichtseinheit zum Thema Ernährung. Und viel geht aber auch einfach darum, dass in Mexiko zum Beispiel immer noch sehr, sehr viel mit Chemikalien gearbeitet wird in der Landwirtschaft. Und dem wollen wir in dem Dorf so ein bisschen entgegenwirken, irgendwie den Kindern bewusst machen, welchen Einfluss die Chemikalien haben, wenn wir sie in unsere Lebensmittel geben und was irgendwie Alternativen sein können. Jetzt in der nächsten Woche wollen wir auch einen Kompost in der Schule installieren, zusammen mit den Eltern. Und genau, also einfach so ein paar praktische Übungen, wie die Kinder auch irgendwie lernen können, hey, das sind Alternativen und so können wir uns besser um die Natur oder um unser Umfeld kümmern und die Ressourcen mehr wertschätzen.
Cool. Und jetzt abgesehen von dem ganzen Wissen, was du neu gelernt hast im Bereich Nachhaltigkeit, was würdest du sagen, nimmst du jetzt schon auf jeden Fall mit von Weltwärts?
Also ich würde sagen, so ein bisschen mehr Lockerheit, weil ich oft dazu neige, irgendwie mir zu viel Stress zu machen selber. Und zum anderen auch, glaube ich, einfach Offenheit, so anderen Kulturen gegenüber, aber auch anderen Erfahrungen. Ja, ich glaube, das sind so die zwei größten Aspekte.
Verstehe ich beide sehr. Wenn du noch denkst, irgendwas, was du aus Mexiko ganz, ganz deutsch in Deutschland vermissen würdest, gibt's da jetzt schon was?
Also ja, das Essen von meiner Chefin auf jeden Fall. Aber ansonsten glaube ich, die Tanzklassen. Also mir macht's einfach super viel Spaß, hier zum Tanzunterricht zu gehen. Also Salsa und Bachata und Cumbia. Und sonst auch irgendwie einfach mit meinen Freunden auf irgendwelche Feste zu gehen oder essen zu gehen einfach.
Okay, da ist einfach viel los und alle genießen den Moment so ein bisschen.
Richtig.
Wir haben vorhin schon mal über dein Studium geredet, dass du ja auch noch nicht so ganz genau wusstest, was du danach vielleicht im Master machen möchtest. Hast du jetzt schon konkrete Pläne, was nach Weltwärts auf dich zukommt?
Tatsächlich bin ich immer noch nicht ganz festgelegt. Ich habe jetzt also mehr irgendwie den Eindruck, was ich machen möchte, in welchem Bereich ich meinen Master machen möchte. Also sei es entweder im Bereich Rural Development, weil das jetzt auch relativ gut zu dem passt, was ich hier mache, oder Sustainable Food Systems, weil ich den Bereich Ernährung einfach auch super wichtig finde, irgendwie Alternativen zu finden für das Ernährungssystem, was wir jetzt gerade haben. Und das wird halt durch meine Arbeit hier jetzt auch irgendwie verstärkt, der Wunsch. Tatsächlich bin ich aber auch überlegen, weil ich, wie ja immer noch, also ich noch relativ jung bin und die Zeit irgendwie nutzen möchte, erst mal ein Praktikum zu machen und dann noch mal ein bisschen zu reisen und dann meinen Master zu machen. Aber genau, ich glaube, die Entscheidung steht da noch offen und ich lasse es mir einfach alles offen, so.
Glaubst du denn, dass deine Erfahrung, und so schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis am Ende, aus diesen, ich in Anführungszeichen, Enttäuschungen, dass das Projekt in Peru nicht zum Beispiel geklappt hat, und dass du da nochmal wechseln müsstest, dass dir das vielleicht bei deinen zukünftigen Entscheidungen oder so auch helfen könnte?
Also ich glaube, es zeigt einem so generell einfach, hey, selbst wenn mal was nicht klappt oder naja, nicht das zustande kommt, was man sich gewünscht hätte, gibt es andere Optionen und die Optionen können vielleicht sogar besser sein oder zumindest genauso gut. Und ich finde, aus allem, was man im Leben macht, lernt man einfach. Und es kommt, glaube ich, auch sehr viel auf einen selbst darauf an, was man dann aus der Situation macht.
100% kann ich nur so unterstützen. Und ganz traditionell haben wir am Ende bei uns im Podcast unsere Gäste nochmal den Moment ganz für sich alleine und dürfen uns allen was mitgeben. Von daher gehören die nächsten Sekunden, Minuten dir. Hast du noch was, was du uns mitgeben möchtest?
Na, ich würde sagen, sich einfach trauen und weltwärts gehen und sich vor allem auch die Zeit nehmen. Also ich zum Beispiel habe es jetzt nach meinem Bachelor gemacht und muss sagen, ich finde es gut, dass ich es jetzt gemacht habe und vielleicht nicht schon früher, weil ich jetzt auch während meines Bachelorstudiums schon gereift bin und gewisse Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt hier auch in meinem Projekt sehr gut einbringen kann. Und es lohnt sich einfach, sich die Zeit zu nehmen, vor allem wenn man nicht genau weiß, was man machen will, um irgendwie ja das entspannter zu sehen und nicht zu denken, hey, ich muss jetzt schnell mein Studium durchmachen oder ich habe meine Ausbildung fertig und muss jetzt direkt arbeiten, sondern sich einfach die Zeit nehmen und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist auch für das spätere Arbeitsleben einfach super wertvoll.
Danke dafür. Wir alle hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe von Nachhaltig Weltwärts. Falls ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns an redaktion@weltwärts.de. Weltwärts, ihr kennt es, mit AE oder einfach über Instagram. Und wenn ihr jetzt richtig heiß seid und selber weltwärts gehen wollt, dann los, bewerbt euch. Mehr Infos auf weltwärts.de. Und wie gesagt, das Projekt von Sandy, da gibt es noch freie Stellen. Die Chance könnt ihr nutzen. Ich sag bis dahin, ciao und dir nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sandy. Das war super spannend.
Vielen Dank dir.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.